Ist okay?
Ich höre mich immer noch nicht lauter. Okay. Auch eben lieben Gruß von meiner Gemeinde aus Schwölper und von Nathanael, den ihr ja hier kennt, der hier eine Praktikumszeit verbracht hat. Er ist jetzt auch bald fertig mit dem Studium und mal sehen. Alles klar. Ich möchte, wir haben vorhin gesungen, Herr, Lord, I lift your name on high. Von daher kommt ja unser Wort vom Lift, ne? Vom Aufzug. Ne? Aber eins kann ich mit versichern, Jesus ist nicht mit dem Aufzug gen Himmel gefahren, sondern er ist, ja, wie das dir und mir hoffentlich eines Tages passieren wird, so du Jesus hast, dass wir entrückt werden zum Vater. Plötzlich geht's ab mit uns oder auf mit uns. Und interessant ist, dass hier in den Text gesagt hat, so wie wir ihn haben, gen Himmel fahren sehen, so wird er auch wiederkommen. Also Jesus tritt, wir würden heute so sagen, in eine andere Dimension hinein. Und heute sind uns solche Vorstellungen gar nicht so schwer. Gut, ich möchte hier beginnen, wir haben schon unseren Text hier vorne. Beginnen möchte ich mit der Frage, warum ist Jesus Christus nicht hier geblieben? Warum ist er zum Vater zurückgefahren? Warum ist er gen Himmel gefahren? Was ist der Grund dafür? In jener für uns unsichtbaren Welt, in jener anderen himmlischen Dimension. Ich möchte hier 5 Gründe nennen, aber ich werde sie nur skizzieren, weil sonst sitzen wir noch bis ungefähr 3 Uhr oder 4 und ich glaube, ihr wollt alle nach Mittagessen zu Hause. Aber von daher werde ich nur eine Skizze machen davon. Und zunächst, dieser erste Grund, den finden wir in den Vers 7 von Johannes 16. Da heißt es, wo Jesus seine Himmelfahrt ankündigt und dass er davon spricht, dass er den Heiligen Geist senden wird, dann sagt er, doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. So nach der neuevangelistischen Übersetzung. Jesus ist ja entrückt worden, während er noch mit seinen Jüngern davon sprach, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, ganz Samaria. Nun sagt er hier seinen Jüngern schon zuvor, es ist wichtig, dass ich gehe, sonst werdet ihr den Beistand Parakletos, dieses griechische Wort, hat eine mehrfache Bedeutung, unter anderem auch Beistand, aber auch Tröster wird er genannt. Er wird uns trösten über seinen Weggang hinweg. Er wird uns beistehen. Er ist bei uns. In einem nächsten Vers, komme ich da? Ja, gut. Aus Johannes 15, Vers 20, da heißt es, wenn der Beistand kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgehen geht und ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Das heißt, eines der ganz wichtigen Dinge, ich möchte es hier auch laufen lassen, eines der ganz wichtigen Dinge, die passieren muss, ist, dass Jesus zum Vater geht, um vom Vater aus den Heiligen Geist uns zu schicken. Er konnte den Heiligen Geist nicht so unter uns verteilen, solange er hier auf Erden war. Es ist interessant. Es ist so, wie als wenn Gott gar nicht gerne alleine ist. Erst wartet er, dass der Sohn zurückkommt, bevor er den Heiligen Geist losschickt. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er ist nie Der Vater ist auch nicht gerne allein. Ja, aber was hier passiert ist, Jesus muss erst zurück zum Vater, um vom Vater her den Heiligen Geist zu uns zu schicken. Und es ist so, dass der Heilige Geist ja schon immer irgendwo wirkte. Aber es gibt so eine, in einer alten Auslegung aus den frühen Jahrhunderten der Christenheit, da lesen wir, dass es eine Zeit gab, wo der Vater hauptsächlich wirkte, in denen er das Gebot gab, das Gesetz, in denen er die Schöpfung in Gang setzte. Obwohl alle drei schon am Wirken waren, der Heilige Geist und Jesus waren mitwirkend in der Schöpfung, auch mitwirkend bei der Gabe der Gebote. Aber das war sozusagen die Aufgabe des Vaters. Und die Leute, die Menschen beteten den Vater an. Die beteten nicht den Geist an, die beteten auch nicht Jesus an, den Sohn, sondern sie beteten den Vater an. Das war die Stunde des Vaters mit seinem Gebot. Dann als Jesus kam, war das die Stunde des Sohnes. Die war nur kurz, bis zu seinem Kreuzestod. Aber sie war entscheidend, sie war die Wende der ganzen Rettungs-, des ganzen Heilsplans Gottes. Und dann schließt sich jetzt die Zeit des Heiligen Geistes an. Er ist ein Stück weit, der Heilige Geist ist ja im Feminin gesagt in der Bibel, er ist ein bisschen die mütterliche Seite Gottes. Und interessanterweise geht es ihm gar nicht so darum, dass man ihn so in den Mittelpunkt setzt, sondern er ist gekommen, seinen Sohn zu verherrlichen. In dieser Zeit des Heiligen Geistes geht es immer noch um den Sohn, geht es immer noch um Jesus. Und der Heilige Geist zeigt uns Jesus, wie wichtig uns Jesus ist. Er blickt zurück auf das, was passiert ist auf dem Kreuz und blickt nach vorne, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und dieser Heilige Geist, der soll in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt, soll er in den Glaubenden, in denen, die Jesus hier aufnehmen, Wohnung nehmen. Und durch den Heiligen Geist nimmt der Vater und der Sohn Wohnung in uns. Er ist sozusagen wie, er vermittelt die Gegenwart Gottes, des Allmächtigen, und die Gegenwart des Sohnes in deinem Herzen, in deinem inneren Leben, in deinem Geist. Vor der Auferstehung Christi und vor seiner Himmelfahrt war der Heilige Geist aktiv, schenkte vereinzelt Gaben den Propheten, doch wohnte er in seiner Fülle nur in Jesus Christus. Wir lesen, dass Jesus vor seinem Kreuzestod vom Heiligen Geist Folgendes sprach. Er sagte, der Geist, er meinte damit den Heiligen Geist, er sprach hier davon, von dem, wer mich glaubt, aus denen werden Ströme lebendigen Wassers fließen, ja? Ein Lebensstrom, der aus den Menschen herausgeht, aus dem Leibe derer, aus dem leiblichen Leben derer, die ihn glauben und ihm vertrauen. Und dann sagt er, er meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben werden. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen. Interessant, nicht? Und Jesus noch nicht in die Herrlichkeit, weil Jesus noch nicht in die Herrlichkeit zurückgekehrt war. Also das ist der ganz entscheidende Grund. Jesus ist zum Vater gefahren, damit wir alle Zugang und ja, den Heiligen Geist in seiner ganzen Kraft und Fülle erleben sollen. Der hat nämlich eine Hauptaufgabe, der Heilige Geist, Ruach, Wind auch genannt, der hat die Aufgabe, oder Pneuma, nicht? Der hat die Aufgabe, das Wort, die Botschaft von Jesu Erlösung durch in die ganze Welt zu streuen. Wie ein Wind, der den Samen in die ganze Welt bringt. Und diese Kraft sollen die Leute erhalten, die Jesus Christus in sich aufnehmen. Die sollen Samenstreuer werden. Die Kraft des Heiligen Geistes, um sein Evangelium in alle Welt zu bringen. In Johannes 14, Vers 26, da lesen wir, dass dieser Geist, den Jesus uns schickt, dieser Tröster, in Ewigkeit bei uns bleiben wird. Also solange bis dahin der Heilige Geist mal auf Menschen kam, wie es auch wieder auf David beispielsweise kam und er prophetisch redete und noch immer bitten musste, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Im Neuen Testament, für die Menschen, die Jesus im Glauben aufnehmen, wird der Heilige Geist bleibend bei ihnen sein. Und nicht mehr, du brauchst nicht mehr beten, wie im Psalm 51 und sagen, Herr, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Bestenfalls musst du beten, Herr, schenk mir deinen Heiligen Geist, wenn du Jesus noch nicht in seiner Ganzheit aufgenommen hast. Wenn du nur so begeistert bist, aber noch nicht ergriffen worden bist von Jesus. Ja? Okay, das ist die eine, das ist der erste und der ausführlichste Grund. Der zweite Grund, den zweiten Grund, den finden wir im Epheserbrief. Da heißt es, jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Darum heißt es in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und hat Menschen Gaben gegeben. Im Alten Testament heißt es, er hat die Gefangenschaft mit sich geführt. Die Septuaginta, über diese griechische Übersetzung, übersetzt, er hat Gefangene mit sich geführt. Beides ist richtig. Die Gefangenschaft, die Jesus mit sich geführt hat, ist die Macht des Todes. Und dass er Gefangene mit sich geführt hat, er hat alle Mächte, die unser Leben zerstören, mit sich gefangen genommen. Habt ihr noch so ein Bild, habt ihr vielleicht im Fernsehen mal gesehen, wenn die römischen Triumphatoren, die haben über Gallien gesiegt und da kam der siegreiche Feldführer zurück nach Rom und führte da die Germanen gefangen, ja, in Kerkern so drin und einen riesen Gaben, die er mitgebracht hat, Beutegut, die er mitgebracht hat aus den gallischen oder germanischen Kriegen. Und die Leute, die applaudierten und die Leute wurden auch beschenkt mit Gaben, die sie dafür mitgebracht haben. Und dieses Bild gebraucht der Apostel, um zu sagen, so wie ein Triumphzug ist Jesus in den Himmel hineingefahren und wir, die wir gläubig sind, auch wir, unser Herz, hoffentlich ist er gefangen genommen worden mit Jesus, aber letztendlich um beschenkt zu werden. Denn wir wissen, er hat alles das, was böse in unser Leben war, gefangen genommen. Das hat eine ganz praktische Anwendung. Wenn du merkst, dass es Dinge gibt, die dich zerstören und dich verderben dürfen wollen, du darfst auf den Sieg Jesu zurückgreifen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du meine Wut genommen hast, auch wenn sie noch mein Fleisch leben will, aber du hast sie gefangen genommen. Ja? Du kannst anfangen, Dinge, die so zerstörerisch sind in deinem und im Leben von anderen Menschen, Jesus in die Gefangenschaft mitgeben, bewusst. Und zu wissen, Jesus ist dafür gestorben, um die Macht der Sünde in meinem Leben zu brechen. Denn er hat sie gefangen genommen. Und dann heißt es, er hat den Menschen Gaben gegeben. Charisma. Gnaden. Gaben. Nicht? Jeder von uns hat Anteil an der Gnade, an den Charisma bekommen und er hat uns Gaben gegeben. Hier geht es gar nicht so sehr um den Heiligen Geist als Beistand und ewigen Beistand und innewohnenden Geist in uns und der uns die Kraft gibt, das Evangelium zu vermitteln, Jesus zu verherrlichen, wie der Heilige Geist Jesus verherrlicht, sondern hier geht es darum, Kraft zu dienen in der Gemeinde. Den Zusammenhang von Epheser 4 heißt es, was er uns gegeben hat, sind begabte Menschen. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Das heißt Menschen, die Gemeinde gründen, Menschen, die hinter den Kulissen sehen, Menschen, die mit Freudigkeit das Evangelium den Außenstehenden, den Menschen, den Unkundigen so bringen können, dass es versteht, dass es bei ihm ankommt. Menschen, die in der Lage sind, die Gemeinde zu lehren und zu vertiefen in den Glauben. Menschen, die in der Lage sind, auch ja, Seelsorger, Parakletos, Tröster zu sein, Menschen, die in der tiefen Nöten, in die wir auch stehen, wie so ein Hirte seine Schafe führt. Hirte ist übrigens auch ein Wort für Gemeindeleitung, für einer, der auf seine Mitbrüder sieht, nicht wie Schafe, sondern wie Menschen, die ihnen anvertraut worden sind, um ihr Wohl zu sorgen, geistliches Wohl. Es sei leider den Herrn geklagt, dass viele Gemeinden noch von dem weit entfernt sind, was eigentlich das Ziel ist. Diese Gnadengaben, die sind in erster Linie dazu da, dass der Leib Christi aufgebaut wird. Das heißt, die Gemeinde, die als Leib Christi genannt, aufgebaut wird, warum Leib Christi? Das heißt, weil Christus sich verwirklichen will durch die Gemeinde. Das heißt, was Christus in persona auswirkte in diesem Leben, was er tat, die Gaben, die er hatte, wie er wirkte, das soll durch die Gemeinde verwirklicht werden. Nicht jeder von uns wird ein Christus sein in seiner ganzen Fülle, aber wir zusammen sollen Christus darstellen. Ja? Und in der Gemeinde sollen Gaben zu finden sein von Heilung, in der Gemeinde sollen Gaben zu finden sein von tiefer Weisheit, in der Gemeinde sollen Gaben zu finden sein von Menschen, die wie Jesus prophetisch redeten, von Menschen, die dienen, wie Jesus gedient hat, von Menschen, die den Verlorenen suchen, wie Jesus den Verlorenen gesucht hat. Versteht ihr so? Also in der Gemeinde, wenn die Gemeinde reift und dahin kommt, und Gott hat uns dafür leitende Leute gegeben, die sollen uns helfen, dass die Gemeinde dahin kommt, dass die Leute hier in Goslar merken, boah, irgendwo ist Jesus in unserer Mitte. In dieser Gemeinde oder durch diese Gemeinde ist es so, wie als wenn ich Jesus begegne. In seiner ganzen Fülle. Das ist das Ziel, das wir anvisieren. Und heranwachsen in Liebe und Jesus und zu dem hin, der unser Haupt ist. Und nicht mehr hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre, die so in der Theologie rumgestreut werden. Einen dritten Grund, den wir hier sehen, ist, lesen wir in Johannes 16, Vers 8 und 9. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde und Gerechtigkeit und von Gericht. Ist das richtig? Ja. Von Sünde, dass sie nicht an mich glaubten, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht, und dann vom Gericht, dass Satan gerichtet ist. Aber hier geht es darum, von der Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Also der dritte Grund für Christi Himmelfahrt ist ein Beweis seiner Gerechtigkeit. Ich mache das mal hier ganz kurz. In Hebräer 11, ich glaube, das habe ich hier, ja. In Hebräer 11, dann lesen wir von dem gerechten Henoch. Und da heißt es, aufgrund des Glaubens wurde Henoch, weiß jemand, wer Henoch ist? Es ist der Sohn von Methuselah. Methuselah, Methusalem. Das ist der Mensch, der am ältesten geworden ist. Und Henoch hatte den Ruf, dass er ein Glaubensmann, ein Mann war, der wandelte vor Gott. Hier heißt es, aufgrund des Glaubens wurde Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben. Niemand konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtete, stellte sie ihm das Zeugnis auf, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und dieses, dass sein Leben Gott gefällt, nennt die Bibel gerecht. Das ist ein Gerechter, ein Mensch, dessen Leben Gott gefällt. Und damit wurde auch, sagen wir, den Widersachern, den Juden seiner Zeit, die Jesus allen möglichen Verleumdungen überschütten wollten, wurde es ihnen zum Beweis gemacht, dass er wie Henoch ein Mann ist, der Gott gefallen hat und der wie Henoch nicht mehr zu sehen war unter den Menschen. Aufgefahren gen Himmel. einen vierten Grund lesen wir in Johannes 14. Ja. In Johannes 14. Und da heißt es, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ist jemand von euch schon mal umgezogen? Wir sind eine mobile Gesellschaft. Die Germanen waren sowieso immer schon ein Wandervolk, ja? Ja. Und ist es nicht toll, wenn ihr irgendwo umzieht und ihr wisst, gut, ihr habt jetzt, und ihr wisst, euch ist alles vorbereitet worden. Ihr kommt in ein gemachtes Nest. Und zwar nicht nur in ein gemachtes Nest, wo jemand das Möbel reingestellt hat, die du nie reinstellen würdest, ja, sondern, ja, sondern der Heiland, Jesus, er kennt euch besser als ihr selbst. Ihr geht noch manchmal zum Farbenberater. Ja, welche Farbe steht zu mir? Ja, das weiß Jesus. 100%, was dir steht. Ja, ja. Und er hat dich mitgeschaffen. Er kennt deine tiefsten Wünsche. Und er ist hingegangen, dir deine ewige Wohnung zu bereiten. Eine Wohnung, wo du nur jauchzen wirst, wenn du einmal die Tür aufmachst und reinguckst. Du fällst um vor Überraschung und Freude, was wie Jesus dir deinen Lebensraum bereitet hat. In dem du dich voll entfalten wirst. In dem du voll heimisch sein wirst. Wie du noch nie hier heimisch geworden bist in dieser Welt. Jesus ist vorausgegangen, dir eine Wohnung, wo? Im himmlischen Jerusalem. Das Wort Jerusalem ist ein Doppeltwort. Das heißt, so haben wir es im Deutschen nicht. Es gibt drei Formen, Jerusalem zu sagen. Jerusalem, Jerusalem und Jerusalem. Jerusalem würde heißen ganz viele Jerusalems. Jerusalem ist zwei Jerusalems. Von Anfang an war es so gedacht, dass Gott zwei Jerusalems auf dem Plan hat. Einen, den wir hier auf dieser Erde haben und einer, der herabkommen wird vom Himmel. Und sie wird herabkommen wie eine geschmückte Braut. So lesen wir es in Offenbarung 21. Herrliches Bild von der Wohnung, ja, von dem Hofstaat Christi. Christus in seiner Stadt mit seinen Leuten. Mit den Menschen, mit denen, die er zu seiner Familie gemacht hat. Und jeder hat eine bleibende Wohnung. In diesem Ort gibt es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod und keine Krankheit mehr. Es wird Frieden sein, nach denen wir uns so sehen. Da ist das, was wir gesehen haben in den Filmen mit Independence Day, nur billig. Wenn Christi Herrlichkeit hier herabkommt auf diese Erde, was wird es denn auch für ein Segen sein für diese Welt? Nun kommen wir zu dem fünften Grund. In der Offenbarung 5, Vers 5. Wir haben vorhin gehört, Christi Thron zur Rechten Gottes. In Offenbarung 4 und Offenbarung 5, dann sehen wir Christus als das geschlachtete Lamm sitzend neben dem Thron des Vaters, auf dem Thron des Vaters sogar, ja, Gottes. Und hier wird er dargestellt als der Löwe aus dem Stamme Juda, weil hier die Herrschergewalt Christi betont wird. Und Johannes ist da und sieht, dass da ein Buch ist mit sieben Siegeln. Das ist, wer schließt diese Geschichte dieser Welt hier ab? Wer hat die Vollmacht, die Geschichte dieser Erde zu einem guten Abschluss zu bringen? Und keiner war gefunden, außer dieser Löwe aus dem Stamme Juda, der gleichzeitig ist das geschlachtete Lamm. Und dann sagt dieser Engel, weine nicht. Einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Hier ist Jesus zum Himmel hinaufgefahren, um vom Vater jetzt die Vollmacht zu bekommen, die Geschicke dieser Welt in den Sinne Gottes zum Abschluss zu bringen. Und wer die kennt, die Siegel der Offenbarung, wer sie öffnet, merkt, es geht hier um lauter Gerichte, die über diese Erde gehen. Über die Kultur dieser Welt, über die Natur dieser Welt. Diese Erde wird regelrecht weich geklopft auf die Wiederkunft Christi hin. Alle Diktatoren und alle Ideologien, die versuchten, eine bessere Welt zu bringen, haben immer abgerechnet mit der vorigen. Da wurden sie in die Guillotine gepackt oder in den Gulags oder wo auch immer, in Konzentrationslagern. Keiner ist aber wirklich dazu befugt und keiner hat eine bessere Welt gebracht. Der Einzige, der, indem er Satan und seine Helfershelfer wirklich hart in Gericht nehmen wird und die ganze Gottlosigkeit, die diese Erde zum Jammertal gemacht hat und zu einem Ort der Ungerechtigkeit. Jesus hat das Recht, Gericht zu sprechen. Er sagt es hier auch auf Erden. Mir hat der Vater das Gericht übergeben. Und welchen besseren Richter können wir haben, als der, der für diese Erde und für die Menschen und für die Schuld dieser Welt gestorben ist, seinen Kopf hingegeben hat. Aber er wird diese Erde zu einem guten Ende führen. Es mündet alles in seiner heilsamen Welt. Nur um das kurz zu skizzieren, erstmal wird es, da haben die Zeugen Jehovas gar nicht so unrecht, ein Reich des Friedens sein, lange Zeit. Die Bibel spricht von 1000 Jahren. Ob sie symbolisch sind, weiß ich nicht. Aber von einer langen Zeit, wo die Menschen die Herrschaft Christi hier auf Erden erleben werden. Dann erst wird alles aufgerollt und wird ein neuer Himmel und eine neue Erde, eine gänzlich neue Schöpfung kommen. Aber in diesen 1000 Jahren wird die Welt, die zum Teil noch unbekehrt ist, erleben, was die Herrschaft des Himmels ist. Wenn Jesus vom Reich des Himmels spricht, spricht er nicht von irgendwo Wolkenkuckucksheim hinter den Wolken, sondern vom Reich, das vom Himmel her beherrscht wird. Sozusagen vom Himmelreich auf Erden. Ja, das bringt viele Fragen auf, aber ich habe euch schon gedroht. Ich werde nur skizzieren. Das müssen eure Theologen und eure Ältesten euch nachher ein bisschen weiter auslegen. Die haben ein bisschen was zu tun. Ich schließe eigentlich mit einem Sechsten. Ich mache schon so wie die Sprüche. 5 Gründe und einen Sechsten noch hinzu. Und das ist, Jesus ist, denn um sich vor Gott für uns einzusetzen, ist Christus ja nicht ein von Mensch gemachtes Heiligtum eingetreten, eine Nachbildung des Eigentlichen, sondern er ist in den Himmel selbst eingetreten. Hier wird das Bild des Hohepriesters gezeigt, der damals in den Tempel, ihr wisst es vielleicht, und wenn nicht, dann sage ich es euch nochmal, ein Tempel hatte 3 Bezirke. Das war ein Vorhof, ein Heiligtum, in den dann nur die Priester rein durften, und ein Allerheiligstes, wo damals zur mosaischen Zeit und danach die Bundeslade war, der Thron der Gnade Gottes. Ja? In diesem Allerheiligsten durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr reinkommen. Und wehe, er kam unrein rein. Das war lebensgefährlich für ihn. Dieses Allerheiligste, da brachte er einmal die Versöhnung, Yom Kippur wird es heute noch gefeiert, die Versöhnung für das ganze Volk, das Blut der Versöhnung hineingebracht. Gut, hier heißt es, Jesus ist nicht in ein irdisches Heiligtum hineingekommen, sondern in den Himmel selbst. Das ist der Ort der Gegenwart Gottes. Dort ist Jesus eingetreten und was macht er jetzt dort? Das sehen wir in dem nächsten Vers. Ja, da. kann es da nicht so gut lesen, aber habe ich es hier nochmal ein bisschen. Seht ihr, übrigens, das Bild ist doch hier interessant, nicht? Da sieht man nur noch die Füße von Jesus, wie er in den Wolken aufgenommen wird. Einmalig, es gibt, glaube ich, zwei Bilder in dieser Art. Das ist so ein Kupferstich. Und da sieht man noch hier die Spuren von Jesus auf dem Felsen dort. Und er wird von den Wolken aufgenommen. Nun, weil wir nun einen großen Hohepriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor dem Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Die Aufgabe eines Hohepriesters war Fürbitte für sein Volk. Er trat für sein Volk ein, für das Volk Gottes ein, und er bat um Vergebung für dieses Volk. Und Jesus hat nicht nur Vergebung erbeten für uns, sondern er wirkt. Jesus ist hineingegangen, nicht mit dem Blut von irgendwelchen Opfern, sondern mit seinem eigenen Blut. Und jetzt steht er für uns ein. Denn es ist ja so, dass wir als Christen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mir ist es nicht so gegangen. Nachdem ich mich bekehrt habe, beziehungsweise bekehrt wurde, nachdem Christus mich ergriffen hat, war ich nachher sehr enttäuscht, dass ich wieder Fehler machte. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Dinge machte, die zum Teil auch ganz bewusst gegen mein Gewissen waren. Und immer wieder bin ich reingerutscht und geschlittert. Mal mehr, mal weniger, gab es eine Zeit, dann dachte ich, oh, ich bin ganz heilig. Dann war ich unerträglich. Und dann gab es wieder Zeiten, wo ich merkte, wo mir meine Fehler immer wieder vor Augen waren und es mich schmerzte. Und wisst ihr, wie schön es ist zu wissen, ich habe einen Hohepriester, ich habe einen, der all diese Versuchungen in meinem Leben kennt und der für mich einsteht, der mich löst von den Ketten meines Gewissens und der Schuld und mir wiederum die Kraft zuflößt, dann kommen wir ganz am Anfang wieder hinein, durch den Heiligen Geist, dieses, wo ich oft wieder auf die Nase gefallen bin, eines Tages endgültig zu überwinden und zu sagen, Herr, das nimmst du gefangen. Und dann zu erleben, die Jahre vergehen und diesen Fehler tust du da nicht nochmal. Wir sind auf diese Fürbitte Jesu angewiesen. Im 1. Johannesbrief, Vers 2, da wird uns gesagt, wir sollen nicht sündigen. Solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn ihr sündigen solltet, wenn ihr doch mal ausrutscht und hineinfallt, so dürft ihr wissen, ihr habt einen, der für euch Fürbitte einlegt, Jesus. Und er steht und vertritt dich vor Gott. Und besseren Anwalt kannst du nicht haben. Amen.